Ja, liebe Freunde und Gäste, liebe Gemeinde, ich wurde schon gefragt, ob ich jetzt alle 14 Tage bei euch bin zur Predigt. Das bin ich nicht, aber ich wurde fürs dritte Quartal gefragt und habe geguckt, da war noch ein Termin frei und dann ein bisschen später zum vierten Quartal und habe gar nicht geschaut, das aufeinander abzustimmen und so ist das dazu gekommen. Aber ich freue mich, dass ich heute noch einmal bei euch sein kann, wieder an einem warmen, schönen Sabbat. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich wollte mit euch über das Thema Hochzeit nachdenken, das ja in einem Gleichnis von Jesus im Mittelpunkt des Geschehens steht und das uns, glaube ich, auch für unsere heutige Zeit vielleicht einiges zu sagen hat. Wenn ihr euch mit mir darauf einlassen wollt, dann schlagt bitte eure Bibeln auf und lasst uns gemeinsam das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen. Und wir werden es nicht komplett, sondern so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt anschauen und immer wieder versuchen, es zu verstehen, weil es eben keine heutige Hochzeit ist, sondern eine Hochzeit vor rund 2000 Jahren im alten Israel. Also beginnen wir in Matthäus 25 und dort sind es die ersten 4 Verse. Matthäus 25. Matthäus 25, da heißt es in Vers 1, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit, die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Bis hierhin vielleicht erst einmal, Jesus erzählt hier ein Gleichnis vom Himmelreich oder auch Reich Gottes. Ein ganz wichtiger Bestandteil von Jesu Verkündigung, das war eigentlich sein wichtigstes Thema, kann man fast sagen. Er hat viel darüber gesprochen, das Reich Gottes verglichen mit einem Sauerteig, der so ganz langsam aufgeht und alles durchsäuert. Er hat es verglichen mit einem Senfkorn, das klein anfängt und immer größer wird. Da ging es um das Reich Gottes, wie es jetzt schon in der Welt vorhanden ist und wirkt. Aber in diesem Gleichnis, da geht es nicht darum, wie das Reich Gottes jetzt ist, sondern wie es einmal sein wird. Das Himmelreich wird gleichen, nämlich im Hinblick auf seine Wiederkunft. Das wollen wir uns also jetzt im Weiteren anschauen und ich werde immer wieder versuchen, auch so ein paar Details vielleicht, die ich den Kommentaren entnommen habe, zum besseren Verständnis der Fachbegriffe hier mit reinzubringen. Zum Beispiel die Frage dieser Gegenüberstellung, die hier sehr charakteristisch ist. Ich habe das mal hier an einem Eingang zu einer Kirche angeschaut. Da hat man tatsächlich ein 5-fältiges Portal gemacht, wo sich die 5 klugen und die 5 törichten Jungfrauen gegenüberstehen, weil das so eine Herausforderung ist. Dieses Gleichnis, das bringt so direkt zum Nachdenken, auf welcher Seite stehe ich denn? Bin ich hier bei den Klugen? Bin ich bei den Törichten? Und es scheint etwas mit ihren Lampen zu tun zu haben. Mit den Lampen, mit den Vorratsbehältern. Als ich das gelesen habe, habe ich immer eigentlich an so eine Lampe gedacht. So eine klassische Öllampe, wie wir sie so kennen von Ausgrabungen aus archäologischen Museen. Tatsächlich sagen die Kommentatoren, dass es wohl eher um eine andere Art von Lampen ging. Und solche Stablampen, die man bei einer Hochzeit in der Hand hatte, weil die steht eher irgendwo in einer Nische, um etwas zu erleuchten. Das ist eher so eine Lampe, wie wir sie hier oben sehen. Das ist vielleicht die bekannteste Lampe dieser Art, die heute noch zu sehen ist. Eine Stablampe, etwas Fackelähnliches, aber länger brennt als eine Fackel, aber eben auch nicht so lange, nicht so viele Stunden wie diese klassische Öllampe hier. So haben wir uns das also vermutlich in etwa vorzustellen, mit solchen Stocklampen, die die 10 Brautjungfern hatten. Und damit lesen wir weiter ab Vers 5. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Warum blieb der Bräutigam hier aus? Ihr habt sicherlich auch schon verschiedene Hochzeiten erlebt, eure eigene, aber vielleicht auch noch manche andere. Und in der Regel ist es bei uns so, dass eher die Braut sich verspätet. Aus guten Gründen auch. Dort ist das offensichtlich anders gewesen. Da war es durchaus üblich, dass der Bräutigam etwas später kam, weil er zum Beispiel noch den Brautpreis aushandeln musste. Damals ein ganz, ganz wichtiges Merkmal jüdischer Hochzeiten, wo es in der rabbinischen Literatur umfangreiche Abhandlungen gibt, wie das ist mit dem Brautpreis und wie das zustande kommt. Das müssen wir hier auch gar nicht vertiefen. Aber es scheint schon eine sehr, sehr lange Verhandlung hier gewesen zu sein. Wobei wir uns natürlich bewusst machen müssen, bei uns sind Hochzeiten eher so, dass sie, so um die Mittagszeit beginnen. Dort in Israel, bei den dortigen Temperaturen, hat man die Hochzeitsfeier ohnehin erst gegen Abend beginnen lassen, weil es sonst viel zu heiß zum Feiern war. Von daher also die Zeit von vom Abend bis zur Mitternacht ist also wesentlich kürzer, als wenn das jetzt schon gegen Mittag gewesen wäre. Erstaunlicherweise schlafen hier alle ein. Nicht nur die törichten Jungfrauen, sondern auch die Klugen können nicht so lange wach bleiben. Alle hier in diesem Gleichnis schlafen ein. Und als dann der Mitternachtsruf ertönt, da unterscheiden sie sich dann auf einmal. Da sind es einige, die schnell handeln, ihr Reserveöl einfüllen und die anderen, die haben ein Problem. Davon lesen wir in den nächsten Versen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine ganz dramatische Mangelsituation erlebt habt, wie die fünf törichten Jungfrauen hier in dieser Situation, dass man unbedingt etwas braucht und man sieht, der andere hat es und dann will er es nicht hergeben. Also mir ist so etwas erfreulicherweise noch nicht passiert, aber mir hätte so etwas passieren können. Oder es gab mal eine Situation, wo ich dringend auf Hilfe angewiesen war. Und zwar war das während meiner Hebraikumsklausur. Also im Theologiestudium sind die meisten Klausuren eigentlich längst nicht so schwer wie in manch anderen Studiengängen, Maschinenbau, Medizin oder so etwas. Aber es gibt zwei Prüfungen, da muss man wirklich sehr, sehr intensiv für lernen, damit man da nicht durchfällt. Das ist Hebräisch und Griechisch. Da muss man Texte aus dem Alten und aus dem Neuen Testament übersetzen können. Und da haben alle Theologiestudenten vorher so ein Zittern, schaffe ich das nicht. Ich habe mich auch gut vorbereitet, aber ich war trotzdem sehr nervös. Und ich habe dann vor der Klausur meinen Lieblingskugelschreiber genommen, der mich noch nie im Stich gelassen hat während der ganzen Jahre des bisherigen Theologiestudiums und habe damit dann also angefangen zu übersetzen und zu schreiben und ich merkte, dass die Tinte dann immer dünner wurde und ich hatte mich so darauf verlassen, weil der mich noch nie im Stich gelassen hatte und hatte gar keinen anderen Kuli noch bei mir auf dem Tisch. Ich hatte zwar welche noch in der Tasche unten, aber das ist irgendwie so peinlich, wenn man da bei der Klausur da unten wühlen muss. Das sieht ja aus, als würde man da einen Spickzettel suchen oder so etwas. Ich hatte zum Glück selber noch einen Kuli. Aber wenn ich jetzt keinen gehabt hätte und jemand anderes hätte einen gehabt und ich hätte gefragt, kannst du mir nicht helfen, ich will hier weiterschreiben und mein Kuli versagt und er hätte dann gesagt, nein, gebe ich dir nicht, dann hätte mich das schon ziemlich geärgert. Hier, wie gesagt, es geht darum, dass die Lampen noch ein bisschen leuchten müssen. Nicht mehr Stunden. Es ging nur darum, für den kurzen Weg dann von dem Haus, wo die Braut wohnte, bis zu dem Festsaal. Und da haben die fünf klugen Jungfrauen gesagt, nein, wir geben euch nichts. ist das vielleicht eher die Geschichte von den geizigen und den bedürftigen jungen Frauen statt von den klugen und den törichten? Kann man fast meinen. Ne? Also hier macht die Geschichte eigentlich, wenn man sich das Hochzeitsgeschehen so vorstellt, keinen Sinn. Da muss es irgendeinen anderen Grund geben, dass sie nicht bereit waren, dieses Öl abzugeben. Da werden wir uns gleich nochmal intensiver mit beschäftigen. Erstaunlicherweise gelingt es aber den törichten Jungfrauen trotzdem noch Öl aufzutreiben. Damals waren die Ladenöffnungszeiten auch nicht so, dass man noch um Mitternacht da überall einkaufen konnte, aber häufig wohnten eben die Händler auch in dem Haus, wo sie gekauft haben. Und wenn man lange genug geklopft hat, dann haben sie aufgemacht, haben das Öl hergegeben und sie konnten dann schleunigst den anderen hinterher. Und erlebten eine große Enttäuschung. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wache, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und hier finden wir zum zweiten Mal etwas, was eigentlich bei einer jüdischen Hochzeit ganz überraschend ist und eigentlich völlig unmöglich ist, nämlich, dass die Tür hier geschlossen ist. Jüdische Hochzeiten waren eigentlich sehr offene Hochzeiten. Man hat in der Regel 7 Tage lang gefeiert und eingeladen war das ganze Dorf. Und dann stellt euch mal vor, 7 Tage lang ein Dorf zu bewirten, das ist völlig unmöglich. Es war so, dass man zwar 7 Tage lang gefeiert hat und dass jeder kommen konnte, aber nicht jeder die ganze Zeit. Und dadurch kam das auch hin, dadurch konnte man sich das leisten, aber dadurch war auch die Tür immer offen, weil einige wieder gegangen sind und andere sind gekommen und dadurch war das Haus gut gefüllt. Aber dass hier die Tür geschlossen ist, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Natürlich, irgendwann wurde die Tür geschlossen, nämlich dann, wenn die Hochzeitsnacht im engeren Sinne kam, aber das ist ja hier noch gar nicht der Fall, sondern sie feiern ja noch. Und was soll das heißen? Ich kenne euch nicht. Der Bräutigam kannte die Brautjungfer nicht? Na gut, vielleicht, aber die Braut, die kannte sie und auch die anderen 5 kannten die 5, die jetzt verspätet kamen. Man hätte das ja ganz schnell aufklären können, dass sie mit dazu gehörten. Auch hier ist es offensichtlich so, dass es einen besonderen Grund geben muss für diese Abweisung der 5 zu spät gekommenen. Und dann kommt Jesus in Vers 13 zu der Deutung, wo er sagt, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und damit sind wir also bei dem, worum es eigentlich geht, um Jesu Wiederkunft. Und es wird deutlich auch dadurch, dass das Gleichnis eben am Anfang von Kapitel 25 steht, Matthäus 25. Im ganzen Kapitel davor hat sich Jesus mit der Endzeit beschäftigt. Da wurde er gefragt, welche Zeichen es denn für das Ende der Welt und für das Ende des Tempels in Jerusalem gäbe. Und dann hat er angefangen, eine ganze Reihe von Dingen aufzuzählen, zu beschreiben, immer wieder zu warnen, dass man sich nicht täuschen lassen soll und immer wieder aufgefordert zu wachen, so wie jetzt auch hier in Bezug auf die 10 Jungfrauen. Aber um das noch einmal richtig verstehen zu können, alle waren überrascht. Nicht nur die 5 Törichten, auch die 5 Klugen waren überrascht von der langen Wartezeit. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Das Öl. Das Ölgefäß, der Vorrat, den sie hatten. Was kann denn wohl mit dem Öl gemeint sein? Das Öl in der Bibel kommt an vielen, vielen Stellen vor. Häufig wird es da erwähnt im Zusammenhang mit der Salbung zum Beispiel von Propheten, von Königen, das Öl auch in der Stiftshütte, im Tempel, im siebenarmigen Leuchter, das Öl als eine Veranschaulichung der Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, der ja auch an anderen Stellen als Flammen erscheint, könnte es vielleicht sein, dass hiermit der Heilige Geist gemeint ist? Das könnte vielleicht auch erklären, warum es nicht möglich ist, den abzugeben. Wenn einer Geist erfüllt ist und der andere sagt, gib mir etwas von deinem Geist, das geht nicht. Man kann ihn nur selber erbitten, selber in seinem Leben erleben, aber nicht abgeben. Aber wir wollen hier auch nicht zu sehr auf die Details des Gleichnisses schauen, denn ein Gleichnis ist immer ein Bild. Und Bilder können etwas sehr, sehr anschaulich machen, aber Bilder hinken auch. Alle Vergleiche hinken irgendwo. Und auch hier ist es so, wenn es der Heilige Geist ist, den Heiligen Geist kann man auch nicht in einem Laden kaufen. Das ist auch unmöglich. Also von daher gibt es immer einige Elemente, die man nicht wortwörtlich so übertragen kann. Es gibt noch ein anderes Verständnis, eine andere Deutung für diesen Vorratsbehälter des Öls. Das ist vielleicht eher mit dem unmittelbaren Zusammenhang erklärt werden kann. Denn in Matthäus 25 steht ja nicht nur ein Gleichnis, sondern es sind drei Gleichnisse. Und direkt danach erzählt Jesus das bekannte Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Eine eigene Predigt könnte man auch wunderbar darüber halten. Ich will es hier nur ganz, ganz kurz zusammenfassen, denn ihr kennt es auch alle vermutlich sehr gut. Dort ist es so, dass ein reicher Gutsbesitzer drei seiner Diener, weil er ins Ausland muss, Talente anvertraut. Talente, ein Gewichtsmaß, eine Menge Geld war das damals und sie sollten damit wirtschaften. Und zwei davon tun das, der eine erwirtschaftet, also verdoppelt sein Kapital, der zweite auch. Beide sehr unterschiedlich, der eine fünf, der andere viel weniger und trotzdem verdoppeln sie das, aber der dritte, der nur ein Talent bekommen hat, der vergräbt es und wird am Ende dann, als der Herr wiederkommt, zurechtgewiesen und sogar bestraft. Warum? Weil ihm gesagt wird, dass er, so wie er den Herrn eingeschätzt hat, dass er da ernten will, wo er nicht gesät hat, dass er so streng ist, dass der Diener Angst haben musste um seine Existenz, dass er deshalb nicht gewagt hat, etwas damit anzufangen, dass das völlig falsch ist. Dieser Diener hatte ein völlig falsches Bild von seinem Herrn. Er hat nicht verstanden, worum es geht. Und auch wir würden nicht verstehen, worum es beim Leben als Christ geht, wenn wir denken, wir müssen den größtmöglichen Gewinn erzielen für das Reich Gottes. An guten Werken, an Taufen, an Spenden. Darum geht es Gott nicht, denn Gott gehört schon die ganze Welt. Und er kann jedem Engel sagen, tu dies, tu das. Er ist nicht auf uns Menschen angewiesen. Gott geht es nicht um das, was wir leisten. Aber es geht ihm sehr wohl darum, ob wir nur sagen, ja, ich glaube an Gott, oder ob wir diesen Glauben auch ausleben. Und trotzdem wird es nie einen Punkt geben, wo man sagen kann, bis hierhin muss ich aktiv werden, dann habe ich mir die Erlösung verdient. Denn kein Mensch, egal wie gut er ist, kein Mensch von uns kann sich die Erlösung verdienen. Sie ist immer ein Geschenk für jeden. Und mancher hat von Gott sehr viele Talente bekommen, mancher vielleicht weniger und mancher vielleicht sogar ganz wenig. Aber auch dieses Wenige ist so wertvoll in Gottes Augen, weil es ihm nicht um unsere Leistung geht, sondern um unseren Glauben, der niemals nur in unserem Kopf sein kann, sondern immer auch in unser Herz und in unsere Hände hinüberwandern will, sodass wir ihn auch in die Tat umsetzen. Und deshalb erzählt Jesus auch noch das dritte Gleichnis in Matthäus 25, das Gleichnis vom Weltgericht, wo er die Menschen in zwei Gruppen einteilt, nämlich in die, die seinen geringsten Brüdern geholfen haben, sie gespeist haben, sie bewirtet haben, besucht haben, geholfen haben und die, die das nicht getan haben. Und auch hier ist es wieder so, wenn man dieses Gleichnis nur ganz alleine anschauen würde, dann müssen wir uns Sorgen machen. Oh, wie oft habe ich denn hier Leute bewirtet? Wie oft muss ich jetzt denn, damit ich zur richtigen Seite gehöre? Ein Nacken zu kleiden ist heute auch nicht so leicht in unserer heutigen Zeit. Also dieses Gleichnis, glaube ich, will uns hier sehr deutlich machen, wie ist die Einstellung von dir? Hast du Jesu Liebe so verinnerlicht, dass du andere Menschen auch so anschaust wie er? Dass du Notleidende mit dem Auge der Barmherzigkeit ansiehst und dass du darüber nachdenkst, wie du helfen kannst. Nicht immer ist es so einfach in unserer heutigen Zeit mit gesellschaftlichen Institutionen, die sich darum kümmern, Bedürftigen zu helfen. Für vieles ist gesorgt. Macht man das nicht vielleicht noch schlimmer, wenn man jemandem Geld gibt, der an der Straße bettelt und er sich davon vielleicht Alkohol kauft? Das sind ganz, ganz schwierige Fragen, die damit verbunden sind. Aber es ist auch eine Einladung für uns, darüber nachzudenken, wo können wir das, was Gott uns anvertraut hat, nutzbar machen, damit es anderen Menschen besser geht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann auch in Gemeinden ganz unterschiedlich sein. Ihr gehört nicht zu den größten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Ihr habt es schwerer, viel schwerer als andere, um vielleicht auch als Gemeinde mal darüber nachzudenken, können wir hier irgendwo helfen? Vielleicht tut ihr das auch schon, ich weiß das gar nicht. Vielleicht denkt ihr auch schon darüber nach. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Auf der anderen Seite in Großstädten ist es häufig auch schon so, dass es ein sehr, sehr umfangreiches Netz von Sozialleistungen gibt, sodass man sich gar nicht so sicher ist als Gemeinde, was können wir denn noch tun? Und oft geht es vielleicht auch gar nicht darum, jetzt auf eine organisierte Art und Weise zu helfen, sondern einfach da zu sein. Einfach da zu sein für Menschen in unserem Umfeld, die uns brauchen, die vielleicht einsam sind, die jemanden brauchen, der zuhört und sie nicht verurteilt und der ihnen auch vielleicht sogar Jesu Liebe zusprechen kann. Welche Auslegung ist hier richtig? Mit dem Öl, mit dem Reservebehälter? Ich glaube, es muss sich gar nicht ausschließen, denn derjenige, der im Sinne der anvertrauten Talente und des für Jesu Brüder tätig sein tätig ist, der tut das ja nicht aus sich heraus, sondern weil der Heilige Geist ihn erfüllt, sein Leben verändert, sein Denken verändert und ihn dabei anleitet und begleitet und ermutigt, tätig zu sein. Und derjenige, der eben vom Heiligen Geist erfüllt ist, der wird nicht auf Dauer passiv bleiben können, sondern wird darüber nachdenken, was möchte Gott denn eigentlich, dass ich noch tun kann, damit anderen Menschen auch ein Segen zuteil wird, so wie ich ihn erleben konnte. Jesus hat uns das vorgemacht, er hat damals viel gepredigt, aber er hat auch viele Menschen gesund gemacht. Wir haben seine Fähigkeit nicht, durch Zeichen und Wunder zu handeln, aber wir haben auch die Möglichkeit, da zu helfen, wo Not ist, in vielen Zusammenhängen. Beide Deutungen sind also eine wunderbare Ergänzung und sie helfen uns, dann ein bisschen dieses Gleichnis, so wie wir es hier gelesen haben, abzurunden. Wir haben mit Matthäus 24 eine Menge Aussagen von Jesus zum Ende der Welt, zu Zeichen, die da passieren. Und jetzt haben wir hier die ganz ausdrückliche Anweisung von Jesus, wachsam zu sein und viel, viel Ausdauer zu haben, weil es eben sein kann, dass es viel länger dauert. Und dass wir dann total überrascht sind, so wie es eben sowohl den klugen als auch den törichten Jungfrauen ging, als der Mitternachtsruf ertönt. Das sagt dieses Gleichnis. Aber gibt es nicht noch mehr in der Bibel zu entdecken? Habt ihr schon mal den 1. Thessalonicher Brief gelesen? Da geht es nämlich auch um Jesu Wiederkunft. Und da sind ganz andere Aussagen, faszinierende Aussagen. Lasst uns mal schauen, was da gesagt wird. Oh, jetzt bin ich so gar nicht weitergeklickt, entschuldigt bitte. Also 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis 6. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Also der Tag der Wiederkunft, den meint Paulus hier. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ist das möglich, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die so gut Bescheid wissen, die sich so gut auskennen in der Bibel, dass sie nicht erst einschlafen, wie es zum Beispiel auch den klugen Jungfrauen passiert ist, dass sie nicht so völlig überrascht werden von Jesu Wiederkunft? Das wäre doch eine tolle Sache. Und es liegt auch irgendwie in unserer DNA, in unserem Erbgut als Adventgemeinde. Wir sind ja eigentlich entstanden, oder ja, also unsere Gründungsväter und Mütter, die hatten damals schon das Bestreben, Bescheid zu wissen. Sie haben die Bibel sehr, sehr aufmerksam gelesen und sie haben auch prophetische Zeitketten dort entdeckt, die sie nach gründlicher Studium von Geschichte und auch vom jüdischen Kalender dann zu der Schlussfolgerung geführt haben, dass Jesus tatsächlich wiederkommt und dass es an der Zeit ist, den Mitternachtsruf auszurufen, weil Jesus am 22. Oktober 1844 wiederkommen würde. Man war sich sehr sicher, nicht alle, aber viele. Viele waren sich so sicher, dass sie ihr Hab und Gut verschenkt haben, weil sie sich gesagt haben, in ein paar Tagen kommt Jesus wieder, da kann ich ja jetzt noch jemandem einen Gefallen tun und ihm, was weiß ich, was ich habe und bald nicht mehr brauchen werde, dann geben kann. Und am 22. Oktober 1844 gab es eine abgrundtiefe Enttäuschung für diejenigen, die sich so darauf verlassen haben, dass sie die biblische Prophezeiung richtig verstanden haben. Und es kam alles ganz anders. Bis heute warten wir. Unsere Vorväter und Vormütter im Glauben haben aber daraus gelernt. Sie haben gesagt, offensichtlich ist es nicht Jesu Absicht gewesen, uns genau mitzuteilen, wann er kommt. Er hat ja selber gesagt in Matthäus 24, Zeit und Stunde kennt man nicht. Nicht mal er selbst, als er auf dieser Erde war, kannte die Zeit, sondern nur der Vater im Himmel, sagte er. Jetzt ist Jesus auch im Himmel, ist der Herrscher des Universums. Natürlich, jetzt weiß er es auch, aber damals auf der Erde wusste er es selbst gar nicht. Wie können wir uns anmaßen, Zeit und Stunde berechnen zu wollen oder vielleicht nicht die Stunde, aber eben doch das Jahr oder ganz genau die Wiederkunft vorherzusagen? Das ist unsere offizielle Lehre nach wie vor, aber es ist so faszinierend, doch nochmal nachzugucken und zu forschen und zu überlegen und die Welt um uns herum zu beobachten. Und da sieht man manchmal erstaunliche Dinge, die vielleicht nicht zu einem konkreten Ja führen, aber vielleicht doch zu einer ganz, ganz großen Nähe der Wiederkunft. Und ich möchte hier nur einige wenige Beispiele aus unserer Adventgeschichte zeigen. Und die Älteren von euch haben vielleicht das eine oder andere sogar auch persönlich miterlebt. Also zum Beispiel, John F. Kennedy war von 1961 bis 1963 der erste katholische US-Präsident. Und wenn ein Katholik in den USA an die Macht kommt, dann kann man sich ja ausrechnen, dann wird es sehr bald Sonntagsgesetze geben, Verfolgung von Minderheiten, zum Beispiel Sabbathaltern, dann wird das Ende bald kommen. Aber Kennedy ist nicht mehr Präsident, es ist nicht so gekommen. Aber einige Jahre später, da wurde jemand US-Präsident, der hieß Ronald Wilson Reagan. Schaut euch mal seinen Namen an. Ronald, 6 Buchstaben. Wilson, 6 Buchstaben. Reagan, 6 Buchstaben. 666, die Zahl des Tieres aus Offenbarung 13. Das kann doch kein Zufall sein, dass so jemand US-Präsident wird. Kommt jetzt das Ende der Welt in kürzester Zeit? Das haben manche gedacht, verkündigt. Aber es ist anders gekommen. Und jetzt komme ich in meine Jugendzeit, als ich Jugendlicher war. Da gab es einen schlimmen Konflikt, den sogenannten Ersten Golfkrieg. 1990, 91 haben die USA den Irak angegriffen, weil der in Kuwait eingefallen ist. Und damals haben adventistische Verkündiger festgestellt, dass ja in der Offenbarung davon die Rede ist, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen darf, wenn die gottfeindliche Macht das verbietet. Und in der Zeit haben die USA, bevor sie einmarschiert sind, ein Embargo, Ölembargo gegen den Irak verhängt. Und wenn man sich so die Tiere in der Offenbarung anschaut, dann gab es eine erstaunliche Übereinstimmung damit, wie das ist mit den USA und der UNO. Und daraus hat sich eine Auslegung ergeben, dass die USA mit Hilfe der UNO in kürzester Zeit die Weltherrschaft an sich reißen würden und dass sie dann anders denken und anders Glaubende verfolgen würden. Ich war damals, wie gesagt, noch recht jugendlich, habe diese Ereignisse mit großem Interesse verfolgt, in den Nachrichten, aber auch in der Bibel, und ich wurde immer dazu aufgefordert, lies selber, glaub nicht einfach, was ich hier verkündige, sondern lies es selber. Und ich habe es gelesen und ich dachte mir, das stimmt hundertprozentig, jedes einzelne Horn stimmt überein, das wird so kommen. Und ihr wisst, es ist nicht so gekommen. Und es hat immer wieder ähnliche Ereignisse gegeben, bei Katastrophen, bei politischen Ereignissen, bei Kriegen und Konflikten und zuletzt, und das ist ja noch gar nicht so lange her, die Corona-Pandemie von 2020 bis 2022 in dem Paralleltext zu Matthäus 24, wo Lukas die Zeichen der Endzeit benennt, da sagt er, es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Und da hatten wir eine Seuche und manche adventistische Verkündiger haben vermutet, dass jetzt dann wohl das Ende gekommen ist. Und die Seuche ist gekommen und sie ist wieder gegangen. Und es war schlimm, überhaupt keine Frage. Aber es war nicht so schlimm wie die Pest im Mittelalter. Es war nicht so schlimm wie die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Und es war nicht so, dass Jesus wiedergekommen wäre. Wir haben also ganz viele Mitternachtsrufe gesehen. Und diese Mitternachtsrufe waren vergeblich. Und es war nicht so, dass jemand da bewusst versucht hat zu täuschen, ganz bestimmt nicht. Diese Verkündiger waren ganz tief davon beseelt, dass Jesus doch bald wiederkommen möge und das Leid, die Krankheit, den Tod, die Kriege hier auf dieser Welt zu beenden. Und sie waren so enttäuscht, als es dann anders kam. Wie können wir damit umgehen? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Ich habe ein Beispiel gefunden, eine Geschichte, die mich fasziniert hat, von jemandem, der es anders gemacht hat. Und hier geht es gar nicht jetzt um den christlichen Glauben. Manchmal kann man vielleicht Dinge ganz gut aus anderen Lebensbereichen auch übertragen auf unseren Glauben. Ich spreche hier von einem amerikanischen Offizier. Er hieß James Stockdale. Er ist vor einigen Jahren schon verstorben. Er hat als Pilot gedient, war Offizier in der US-Luftwaffe und im Vietnamkrieg wurde er abgeschossen und dann gefangen genommen. 7 Jahre war er in Haft dort. Und die Vietnamesen haben versucht, alles, was irgendwie ging, aus ihm herauszukriegen, weil er der höchstrangige Offizier war, der überhaupt in Gefangenschaft geraten ist. Normalerweise haben die USA immer ihre hohen Offiziere in Sicherheit gebracht, wenn die Front vorgerückt ist, damit keiner mit all seinem Wissen und den geheimen Informationen in Gefangenschaft geriet. Aber durch den Abschuss ist er eben dann tatsächlich im Gefängnis gewesen und wurde da auf eine sehr, sehr brutale Art und Weise in diesen Jahren behandelt. Er ist dann irgendwann freigekommen, ist weiterhin als Offizier tätig gewesen und man hat ihn dann mal gefragt, wie war das denn in Ihrer Gefangenschaft? Wie ist das gewesen? Wer hat es geschafft, diese Zeit zu überleben und wer ist in der Gefangenschaft gestorben? Und er hat dann etwas gesagt, was mich sehr verblüfft hat. Er sagte nämlich, die Optimisten haben es nicht geschafft. Ich dachte zuerst, ich habe mich verlesen. Die Optimisten haben es nicht geschafft. Eigentlich ist es ja so, dass man sagt, Optimismus ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man Hoffnung hat für sein Leben, dass man durchhalten kann, dass man einen Sinn sieht, eine Zukunftsperspektive. Aber er sagte, die Optimisten haben es nicht geschafft. Und mit Optimisten meinte er, die Soldaten, die gesagt haben, okay, das ist hier wirklich richtig schlimm in diesem Gefangenenlager, aber bis Weihnachten, da bin ich bestimmt zu Hause. Und dann war der Krieg auf Weihnachten noch nicht zu Ende. Dann haben sie sich gesagt, na gut, aber bis Ostern, da wird es bestimmt soweit sein. Und auch bis Ostern ist es nicht passiert. Dann haben sie sich gesagt, na gut, aber Erntedank, das kann ich bestimmt mit meiner Familie feiern, da werde ich wieder zu Hause sein. Und es kam wieder nicht so. Und das Jahr für Jahr. Und irgendwann sind diese Menschen an gebrochenem Herzen gestorben, weil diese Enttäuschung nicht mehr auszuhalten waren für sie. Und wie hat er es gemacht? Er hat sich keine Illusion gemacht. Er wurde gefoltert, aber er ist dadurch nicht gebrochen worden. Er hat sich gesagt, irgendwann wird der Krieg enden. Und wenn das so ist, und wenn ich dann noch am Leben bin, dann wird die Regierung alles tun, um alle Kriegsgefangenen und auch mich nach Hause zu holen. Aber wann das geschieht, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, aber ich will das heute tun, was heute möglich ist. Und es war nicht viel, was er tun konnte, denn er war ja in Gefangenschaft und teilweise auch in Einzelhaft, genauso wie andere Offiziere auch. Und sie durften manchmal gar nicht miteinander sprechen. Und dann haben sie einen einen Knopfcode entwickelt, um trotzdem Informationen auszutauschen. Ja, das war dann ihre Möglichkeit. Er hat in Briefen an seine Frau Geheimdienstinformationen eingestreut, die nur sie verstehen konnte. Sie haben ein System entwickelt, wie man mit Folter umgegangen ist. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit und es konnte ganz, ganz wenig getan werden. Aber dieses kleine bisschen, das hat er getan. Und er hatte eine Hoffnung, die auf das große Ereignis am Ende gerichtet war, aber die kein Zeitpunkt festgelegt war, weil er wusste, man kann es einfach nicht wissen. Man wusste nicht, wie lange der Krieg noch gehen würde. Man wusste nicht, wann die Gefangenen befreit werden. Ich finde das sehr beeindruckend. Und vielleicht können auch wir davon lernen. Denn wir leben auch gefangen auf einem kranken Planeten, auf einem Planeten, wo ganz, ganz viel Schlimmes geschieht, in dieser sündigen Welt. Aber wir befinden uns in Freiheit. In Deutschland in sehr, sehr großer Freiheit, besonders wenn man es mit manchem arabischen Land oder so vergleicht. Wir müssen nicht mit Klopfzeichen kommunizieren mit anderen Menschen. Wir können sprechen, predigen, einladen. Wir können unseren Glauben auf eine freudige Art und Weise weitersagen. Wir müssen ihn nicht verschlüsseln. Und wir sind aufgerufen, geduldig zu warten, weil wir nicht wissen, wie schnell es sein wird. Weil es sein kann, dass es viel länger dauert, als wir denken. Und nun ja, auch die Jünger damals haben es schon viel eher erwartet zu ihren Lebzeiten. Viele Männer der Kirchengeschichte und Frauen. Und auch meine Mutter hat es viel eher erwartet. Sie meinte zu mir, als ich Teenager war, Jesus kommt bald wieder, du wirst wahrscheinlich nicht heiraten vorher. Und jetzt hat mein Sohn geheiratet. Es können Dinge geschehen, mit denen man nicht rechnet und es ist gut, Ausdauer zu haben und auch lange zu warten. Aber auch das ist keine Gewissheit. Es kann auch viel schneller kommen, denn ein weiteres Gleichnis, das möchte ich noch ganz kurz hier zumindest am Rande erwähnen, am Ende von Matthäus 24, also unmittelbar vor dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, da erzählt Jesus das Gleichnis von dem untreuen Knecht, von einem Knecht, der auf die Rückkehr seines Herrn wartet und alles so macht, wie er soll, und der andere, wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Wenn man sich jetzt darauf eingestellt hat, dass es noch viel, viel länger dauern kann, dann kann es auch sein, dass man auf einmal überrascht ist, weil Jesus doch viel eher kommt, als man jetzt erwartet hat. Tatsache ist, wir wissen es einfach nicht. Aber wir können trotzdem bereit sein für die Hochzeit. Wir können nämlich dann bereit sein, wenn wir immer bereit sind. Heute, aber auch in 10 Jahren. Und vielleicht werden wir es nicht erleben. Aber wenn es nicht zu unseren Lebzeiten geschieht, dann wird es das Erste sein, was wir nach unserer Auferstehung sehen werden. Jesu Ankunft in Macht und Herrlichkeit. Alles bereit für die Hochzeit. Damit möchte ich zum Ende kommen. Ich habe es am Anfang mit Fragezeichen versehen und hier jetzt mit Ausrufezeichen. Denn wenn wir Jesu Kommen erwarten und uns darauf freuen, egal ob es noch lange dauert oder ob es sehr bald sein wird, dann warten wir genau richtig. Der Grund für die Freude ist nicht unsere Frömmigkeit, unsere Verdienste, dass ich so ein guter Mensch bin, der so viel geleistet hat für die Freikirche. Der Grund, dass ich mit lauter Freude und nicht mit Angst und Furcht auf die Wiederkunft Jesu blicke, ist, dass Gottes Liebe so groß ist, dass seine Vergebungsbereitschaft auch für mich ausreicht. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich die Zeit bis zu Jesu Wiederkunft noch nutzen. Dann kann ich anderen Menschen die Liebe Gottes näher bringen. Manchmal, indem ich von meinem Glauben erzähle und manchmal, indem ich ihnen einfach in ihrem Leben beistehe und helfe, da wo es mir möglich ist. Ich möchte euch einladen, das mit mir zusammenzutun, hier in Grevenbruch, wo ihr seid, und immer wieder euch darauf zu freuen, dass Jesus bald wiederkommt. Wann es genau ist, wissen wir nicht, aber dass es das schönste Ereignis der Weltgeschichte sein wird, das wissen wir. Amen.